wenn wir das ermöglichen können und einen Rahmen schaffen, dann kann natürlich Großes passieren. Und das sind, glaube ich, diese ganz wunderbaren Momente, die wir dann als Besucher überall, wo es um Kultur geht, wo es um Kunst geht, dann erfahren dürfen. Und das hat mich sehr früh schon begeistert.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veröffentlicht. Wir sind zurück aus der Staffelpause und ich spreche heute mit einer Frau, die Münchens Kulturlandschaft seit vielen Jahren aktiv mitgestaltet. Anna Kleeblatt. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
Anna, du hast Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing studiert, hast einige Jahre Marketing und Vertrieb der Bayerischen Staatsoper geleitet und warst 2018 federführend beim Faust-Festival, das mit dem Europäischen Kulturmarken-Award ausgezeichnet wurde. Heute arbeitest du als selbstständige Kulturmanagerin, berätst Institutionen in Marketing, Sales und Service und hältst regelmäßig Vorträge. Ja, Anna, eigentlich wurdest du ja schon im wahrsten Sinne des Wortes in den Kulturbetrieb hineingeboren. Deine Eltern hatten ein Theater. Was hieß das für dich konkret, so aufzuwachsen?
Also ganz konkret hieß es, dass unter unserem Kinderzimmer sehr viele Vorsingen stattfanden und mein Papa, der gleichzeitig auch Dirigent und Intendant dieses damals sehr jungen Theaterbetriebs war, sehr, sehr viel am Klavier geübt hat. Also ich würde vermuten, wahrscheinlich habe ich in meiner Kindheit ungefähr gefühlte 1000 Mal meinen Papa den Einstieg in die Fledermaus-Ouvertüre am Klavier spielen hören und wahrscheinlich 500 Mal die Zauberflöte. Also wir sind da sehr involviert als Kinder in diesem Betrieb, der sich aus einer Initiative von wir machen Musiktheater auf dem Land vor über 40 Jahren bis zu einem heute Städtetheater, das ganz bayernweit Stadthallen und Stadttheater ohne eigenes Ensemble bespielt, reingewachsen. Und meine Liebe zur Kultur, sicher auch insbesondere zum Musiktheater, zur Musik ist da schon gesät worden.
Also es war Musiktheater, kein Bühnentheater.
Genau, es war Musiktheater und das natürlich auch immer mit viel Aufwand verbunden ist. Meine Schwester ist unwesentlich jünger, wir waren 3 und 4 Jahre alt, als die ersten 10 Vorstellungen vom Holledauer Fiedel, einem wunderbaren Singspiel, gegeben worden sind, im Holzkirchner Oberbräu mit ausverkauftem Haus und einem echten Ziegenbock auf der Bühne.
Und wie warst du da eingespannt oder was war deine Aufgabe schon als Kind?
Also als Kind, die erste Aufgabe, die man hatte, war natürlich, wenn man bei Proben dabei war und eingeschlafen ist, wenn man aufwacht, leise sein und nicht kreischen. Und die zweiten Aufgaben, die haben sich eigentlich dann so ergeben, so von Programmheftverkauf oder bei der Requisite mithelfen. Wir durften natürlich in diesen verschiedenen Abteilungen, in der Maskenabteilung Schwämmchen auswaschen. Dann bei Hänsel und Gretel waren wir ganz früh schon als Engel auf der Bühne, wenn es um den Abendsegen für Hänsel und Gretel ging. Also so erste Kinderrollen.
Aus Humperdings Oper.
Humperdings Oper. Es gibt noch eine andere sehr schöne Oper von Humperding, Dornröschen. Und bei einem großen Familienfest hat mein Vater ein Bild ausgegraben, bei dem ich ja so eine Amme als Kind gespielt habe. Und hinter mir steht ein ganz, ganz junger Chorist namens Jonas Kaufmann. Denn bei meinen Eltern im Betrieb haben ganz viele heute sehr, sehr berühmte Sänger ihre ersten Bühnenerfahrungen gemacht. Und als ich ein bisschen älter war, so 14, 15, habe ich dann als Beleuchtungsinspizientin gearbeitet und das habe ich viele, viele Jahre lang gemacht, weil das eine interessante Tätigkeit ist, weil man sehr, sehr viele Vorstellungen natürlich von vorne sieht, weil man sich intensiv mit der musikalischen Interpretation befassen kann, wenn man immer im Klavierauszug mitliest und dann die entsprechenden Calls den Technikkollegen gibt, wenn das Licht wechselt. Und ich habe aber dann in dieser Zeit schon festgestellt, dass ich das Genre sehr mag und das berufliche Umfeld. Ich habe aber immer schon noch eine zweite große Leidenschaft und das ist Verkaufen. Und deshalb habe ich, als ich 18 Jahre alt war und Abitur gemacht habe, sehr klar gewusst, ich will Marketing für eines der 10 größten Opernhäuser der Welt machen, um diese beiden Leidenschaften verbinden zu können. Nämlich meine Leidenschaft für die Kultur und meine Leidenschaft dafür, Menschen zu begeistern, die Kultur zu entdecken und zu genießen.
Also auch eigentlich den Wunsch, auch was Kreatives zu tun.
Ja, also Kreatives und vor allem mein Wunsch war eigentlich immer so in die Richtung, dass ich gedacht habe, Menschen, die sehr kreatives Potenzial haben, die brauchen ein gewisses Setting, einen gewissen Rahmen, um das entfalten zu können. Und es braucht dazu Menschen, die gut organisiert sind. Ja? Und wir sehen das immer wieder bei Künstlern, die so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben, bis hin zu fast autistischen Zügen, dass die ohne diese Unterstützung von außen gar nicht klarkommen. Aber wenn wir das ermöglichen können und einen Rahmen schaffen, dann kann natürlich Großes passieren, kreativen Schaffen. Und das sind, glaube ich, diese ganz wunderbaren Momente, die wir dann als Besucher, egal ob es jetzt im Konzert oder im Theater, in der Oper oder auch im Museum, letztlich überall, wo es um Kultur geht, wo es um Kunst geht, dann erfahren dürfen. Und das hat mich sehr früh schon begeistert. Und man kann auch noch dazu sagen, ich habe natürlich auch sehr früh kennengelernt, was für ein harter Beruf der Künstlerberuf ist. Und ich dachte mir schon, als Jugendliche. Also das macht man vielleicht nur, wenn man sich wirklich gar nichts anderes für sich im Leben vorstellen kann. Denn bei diesen Vorsingen unter unserem Kinderzimmer merkt man natürlich auch, unter welchem Druck die Menschen stehen in so einer Situation und was für eine große Leidenschaft und was für ein großes Engagement notwendig ist, um diesen Beruf zu ergreifen.
Du hast ja durch dann Diplom-Betriebswirtin gemacht. Das ist ja jetzt eher was mit Zahlen.
Ja, ich habe an der Fachhochschule in Rosenheim studiert und an der Fachhochschule hat man den großartigen Vorteil, dass man von 4 Studienjahren ein komplettes Jahr arbeiten verbringt. Und ich habe schon damals immer im Kulturbereich gearbeitet. Also ich war während meinem Studium gut 1,5 Jahre beim Ludwig Musical in Füssen. Und zwar in einer Zeit, in der das Haus im Rohbau stand. Da war ich in der Presseabteilung tätig und dann später als rechte Hand von Stefan Barbarino, dem Produzenten und Regisseur, bin dann auch noch eine ganze Zeit lang geblieben. Ich war bei den Bayreuther Festspielen als blaues Mädchen, als Platzanweiserin. Ich war im Praktikum der Controlling-Abteilung vom Gärtnerplatztheater. Also ich glaube, ich habe in diesen Studienjahren alles gemacht, was man jetzt in unserer Branche rundherum so machen kann. Und saß natürlich auch immer in der Vorlesung und habe, egal ob das jetzt Finanzierung oder Kosten- und Leistungsrechnung oder Marketing oder Personalführung war, immer gedacht, wie würde ich das jetzt im Kulturbetrieb anwenden? Und zu der Zeit, zu der ich studiert habe, da gab es jetzt noch kaum Kulturmanagement-Studiengänge. Und insofern war das sozusagen immer alles, was ich gehört habe, vor dem Kontext von, was heißt das für die Kultur?
Das heißt, es war schon die Kombi, die dich auch gereizt hat, zu managen, zu organisieren auch.
Ja, und es gab ein Schlüsselerlebnis, das mich eigentlich dann so richtig darin bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Denn als ich als Beleuchtungsinspizientin gearbeitet habe, da gab es in der Beleuchtungsabteilung im Theaterbetrieb meiner Eltern jemanden, der in den Staatstheatern arbeitet und der hat mir das Takt-Magazin, das war damals das Kundenmagazin der Oper, mitgebracht, in dem eine neue Mitarbeiterin vorgestellt wurde. Ihr Name ist Christiane Pitt. Sie war damals als Controlling-Mitarbeiterin eingestellt von Sir Peter Jonas und da war eben beschrieben, dass sie ein klassisches Betriebswirtschaftsstudium hat und dann sich für die Oper entschieden hat aus Leidenschaft. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich dachte, okay, jetzt sind unsere Kulturinstitutionen so weit, dass das wahrgenommen wird, dass es diese Expertise von Betriebswirtschaft, von Organisation, von Führung, von Struktur braucht. Und es ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen.
Ich habe vorher schon erwähnt, das Faust-Festival 2018 war ja ein ganz großes Projekt, auch spartenübergreifend. Ich erinnere mich auch, war damals in der tollen Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle, habe mir auch den Katalog dann damals gekauft. Und insgesamt, da sind ja ganz viele Gewerke auch beteiligt. Wie aufwendig ist so eine Organisation, also von so einem großen Projekt?
Sehr aufwendig und gleichzeitig aus der Innenperspektive auch wieder gut strukturierbar. Also das Faust-Festival ist dadurch entstanden, dass die Kunsthalle damals sich überlegt hatte, dass sie eine Ausstellung zu Faust machen möchten. Und ich meine, es war im Herbst 2016 100 Kulturschaffende aus München eingeladen haben zu einem Frühstück und denen präsentiert haben, was sie machen möchten und gefragt haben, ob vielleicht jemand anderer auch noch was zum Thema machen möchte, weil das Thema Faust jetzt, auch wenn es bei uns im Schulstoff sehr präsent ist, natürlich nichts ist, was jetzt einfach zugänglich ist für jedermann. Und damals saß der Max Wagner auch als Gast mit dabei und sagte, ja super, wenn mehrere mitmachen, dann machen wir ein Festival und der Gasteig ist Festivalzentrum. Also ich war selber nicht bei diesem Frühstück mit dieser Idee, es gibt eine Ausstellung zum Thema Faust, es gibt andere, die mitmachen und Gasteig ist Festivalzentrum, kamen die beiden zu mir und haben gesagt, so, das sind unsere Ingredienzien und wir wissen, es soll ein Festival werden. Wie machen wir das jetzt? Und daraus haben wir zu dritt und auch mit den Teams aus den jeweiligen Häusern eben diese Idee eines partizipativen Festival-Konzepts gesponnen. Das bedeutet, dass wirklich jedes mitmachen konnte, der sich im weitesten Sinne mit dem Thema Faust beschäftigt. Also wir haben nicht kuratiert, sondern wir haben einfach nur geprüft, dass es nicht in irgendeiner Art und Weise diskriminierend oder rassistisch oder sexistisch ist und dass es natürlich zum Thema passt. Aber ansonsten haben wir die ganze Stadt mobilisiert und gesagt, macht doch auch was zum Thema Faust. Und daraus sind sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne einzelne Veranstaltungen entstanden, die wir dann auf einer gemeinsamen Kommunikationsplattform beworben haben und Menschen begeistern konnten für dieses Thema.
Und da steckt ja auch sehr viel Kreativität in so einer, auch in der Organisation, oder?
Ja, wir haben schon damals überlegt, wie handeln wir das am besten, haben eine digitale Plattform entwickelt oder mit Programmierern entwickeln lassen, die uns einfach darin unterstützt, zeitgemäß all diese unterschiedlichen Partner mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen ja überhaupt zu erfassen und das auch auf eine Art und Weise zu erfassen, wie wir das dann zum Beispiel auf der Webseite im Online-Programm entsprechend ausspielen können.
Ja, Anna, jetzt machen wir einen kurzen Break. Ich stelle jetzt kurz ein paar Entweder-Oder-Fragen und bitte um spontane Antwort.
Mhm, gerne.
Faust oder Mephisto?
Mephisto.
E-Reader oder Bücherstapel?
Bücherstapel.
Drama oder Comedy?
Drama.
Oper oder Poetry Slam?
Oper.
Stadtleben oder Landleben?
Stadtleben.
Herbstblätter oder Kastanien?
Kastanien.
Textnachricht oder Sprachnachricht?
Textnachricht, bitte.
Popcorn süß oder salzig?
Süß, bitte.
Tradition oder Experiment?
Sehr schwierig. Am liebsten beides.
Vortrag oder Podiumsdiskussion?
Podiumsdiskussion.
Das war jetzt schon ein bisschen die Überleitung. Als Kulturmanagerin bist du ja primär Organisatorin und trittst gar nicht so in der Öffentlichkeit in Erscheinung in dieser Rolle. Aber du agierst durchaus ja auch vor Publikum. Du moderierst Podiumsrunden eben, bist Keynote-Speakerin. Wie wichtig ist dir dieser Teil deiner Arbeit?
Das ist ein Teil, den ich sehr gerne mag und der sich auch in den letzten Jahren ausgebaut hat. Ich finde, dass gerade durch vielleicht diese Verbindung, die ich habe, einerseits sehr intensiv im Kulturbetrieb selber gearbeitet habe, aber durch meine Ausbildung, durch das Studium so eine wirtschaftliche Brille, organisatorische Brille auch oft habe, da gibt es oft die Möglichkeit, Brücken zu bauen und diese sich einzufühlen und unterschiedliche Zielgruppen abzuholen. Und das gepaart damit, dass ich in meinem Berufsleben sehr, sehr viele schöne Stationen schon hatte und viel ausprobieren durfte, viel Erfahrungen machen konnte, dieses jetzt weitergeben zu dürfen, das ist was, was mir viel Freude macht und was ich versuche, möglichst großzügig zu teilen mit den Menschen, denen ich begegne, weil einfach immer so viel zurückkommt und dadurch durch diesen Austausch eigentlich noch mehr Kreativität, noch mehr Ideen entstehen und man noch mehr Zugang erschafft zur Kultur. Und ich würde sagen, ich mache beides gleichermaßen gerne. Also ich halte sehr gerne Vorträge und meine Familie würde das wahrscheinlich sofort bestätigen und sagen, ja, sie spricht gerne. Und ich moderiere aber auch sehr, sehr gerne, weil es immer interessant ist, sich in neue Themen einzuarbeiten und auch den Menschen individuelle Aspekte zu entlocken, aber auch eine Dramaturgie reinzubringen, sodass dieses Auditorium gerne am Thema bleibt und da mitgeht und das mitverfolgt.
Und du hast immer schon gern gesprochen und moderiert?
Ja, es gibt eine kleine Anekdote. Meine Tante hat mir das vor einigen Jahren mal erzählt und sie meinte, man hätte, als ich früher ein sehr kleines Kind war, immer zu mir gesagt, so nach dem sonntäglichen Mittagessen, geh Anna, erzähl uns ein bisschen was. Und dann hätte ich mich auf die Bank am Esstisch gestellt und ein bisschen eine Anekdote aus meinem Leben oder Kindergarten oder was auch immer erzählt. Also ja, ich rede gerne und glaube auch vielleicht so ein bisschen durch diese sehr frühkindliche Bühnenerfahrung ist es auch was, was selbstverständlich jetzt zu meinem Leben dazugehört.
Das heißt, es fällt dir auch gar nicht schwer, vor mehr Leuten als nur vor der Familie zu sprechen? Also kennst du sowas wie Nervosität, auch Lampenfieber oder gab es das mal?
Also so ein bisschen Nervosität kenne ich schon. Und ich finde auch, das gehört mit dazu. Es gibt selten, dass ich so gar nicht nervös bin. Und das ist dann eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Ja, da kommt dann irgendwie nicht die Spannung zustande. Also so ein, und für bei mir ist so, dass diese Nervosität, das führt eigentlich eher zu so einer Art Adrenalinausschüttung, die ganz gut ist, um die Energie zu fokussieren und sehr präsent zu sein.
Das heißt, du hast keine Nervosität, die schon so ins Lampenfieber geht, dass du jetzt irgendwelche Rezepte dafür bräuchtest, um das zu handeln, sage ich jetzt mal.
Nein, nein. Also ich habe vor 1,5 Jahren noch mal eine Sprachausbildung gemacht, weil da klar war, dass ich über einen Zeitraum von einem Jahr hinweg sehr viel moderieren, sehr viel sprechen werde. Und da habe ich ein paar schöne Übungen kennengelernt, die man eben machen kann, bevor es auf die Bühne geht, bevor es an die Zuschauerschaft, Zuhörerschaft geht. Und das hilft natürlich auch, so ein bisschen so ein Ritual noch mal die Sicherheit zu bekommen, dass man weiß, alles funktioniert. Ja, also die Zunge, der Gaumen und das Zwerchfell sozusagen.
Du hattest ja auch schon ein anderes Publikum, hast schon mit vielen jungen Leuten auch gearbeitet, an der Musikhochschule oder an der Theaterakademie August Everding. Wie erlebst du die Arbeit mit jungen Menschen oder wie hast du sie auch erlebt?
Ich mache das sehr gerne, weil ich finde, das ist ein interessanter Austausch zu sehen, was jetzt aus meiner Sicht nachfolgende Generationen für Sichtweisen haben, für Bedürfnisse haben. Ich finde es auch über die Zeit betrachtet immer interessant, welche Trends wir an den Hochschulen haben. Ja, also in meinem Bereich, wo es ja doch sehr stark darum geht, die Kundenbedürfnisse oder Besucherbedürfnisse auch zu verstehen und gleichzeitig eine künstlerische Idee zu vermitteln, da erlebe ich immer wieder so Wellen. Manchmal hat man sehr viel Verständnis und Bereitschaft, sich mit dem Publikum auseinanderzusetzen. Aber ich erlebe auch Momente beim Nachwuchs, wo man geradezu den Eindruck hat, das Publikum spielt überhaupt keine Rolle in dem künstlerischen Schaffen. Und da diskutiere ich dann hin und wieder mal gerne sehr intensiv, was da vielleicht die Mitte ist oder der Mittelweg ist. Denn ich glaube, das, was wir als kulturelles Angebot anbieten, das steht schon immer auch in Resonanz mit dem Zuschauer. Und je nachdem, auch welchen Kulturauftrag man verfolgt, glaube ich, hat man gewisse Pflichten und Aufgaben, auch kommunikativ Dinge zu vermitteln, einen Zugang zu schaffen zur künstlerischen Idee. Und da ist es dann wiederum ganz schön, beide Welten zusammenzubringen. Das, was Marketing und Kommunikation weiß und die Regeln, die es gibt, die das unterstützen. Und auf der Gegenseite das, was die Kultur an kreativem Schaffen hat, was dann eben zu vermitteln gilt.
Und jetzt gibt es ja auch so die Felder in der Kultur, sei es eben die Oper oder die klassische Musik generell, die es ja bei der Jugend einen schweren Stand haben, sage ich jetzt mal. Wie gehst du damit um oder wie beobachtest du das?
Damit gehe ich ganz entspannt um und ich erkläre auch, warum. Also ich arbeite seit 25 Jahren in der Branche und habe schon ganz am Anfang gehört, ja, in 10 Jahren, da wird es die Oper nicht mehr geben, weil alle sind tot. Und es ist nicht so. Also unser Opernhaus, speziell hier in München, erfreut sich natürlich großer Lebendigkeit und ist sehr erfolgreich. Aber es gibt einen konkreten Grund, wieso jüngere Zielgruppen für uns schwerer zu erreichen sind. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder Besucherbefragungen gemacht in unterschiedlichen Häusern, Deutschland, Österreich, Schweiz, egal ob es das Theater ist oder das Opernhaus ist. Es ist so, dass die Besucher bis zum Ende ihrer Ausbildung mindestens einmal da gewesen sein müssen. Und da ist es auch egal, ob das mit der Bildungseinrichtung, also Kindergarten, Schule, Studium oder mit dem Elternhaus passiert. Dann bleibt die Person in der Regel 20 Jahre lang weg. Und das hängt damit zusammen, dass das eine Lebensphase ist, in der viele Menschen andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Ja, wo es darum geht, einen Lebenspartner zu finden, eine Familie zu gründen, sich um die Karriere zu kümmern. Also da ist das Thema Kultur oftmals ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dann, wenn es, ich sag mal so ab 45, 50, kann man jemanden aber hervorragend wieder zurückgewinnen, sofern er im Rahmen seiner Kindheit, Jugend, dem jungen Erwachsenenalter schon mal Berührungspunkte hatte. Also ich kriege das ja sehr oft mit, dass man sagt, ja, wir müssen mehr für junges Publikum machen. Da bin ich sehr dafür. Also wir brauchen diese Zugänglichkeit, dass die Menschen, die in Ausbildung sind, ich sage jetzt mal, wir haben es oft U27, U30, dass die zu günstigen Konditionen gemäß der Möglichkeiten, die sie finanziell haben, teilnehmen können am kulturellen Leben. Es macht aber wenig Sinn, wenn wir uns auf die 25- bis 45-Jährigen konzentrieren, weil das ist ungefähr so, wie wir im BMW sagen würde, meine Hauptzielgruppe sind jetzt unter 16-Jährige, die noch keinen Führerschein haben und sich den BMW auch nicht leisten können. Das macht einfach relativ wenig Sinn und wir stecken dann sehr viel Aufwand oft in eine Zielgruppe, wo wenig rauskommt. Würden sich die Kulturinstitutionen um die 55- bis 75-Jährigen in diesem Ausmaß bemühen, hätte wahrscheinlich manch ein Haus 20% mehr Auslastung.
Und wie siehst du die neuen Medien in diesem Kontext?
die neuen Medien sind da ein Segen, ja. Und zwar für alle Zielgruppen aus meiner Sicht. Das geht los, dass wir über Apps, die wir an vielen Kulturbetrieben haben, können wir besondere Konditionen zur Verfügung stellen. Wir können stärker segmentieren, was die Interessen angeht. Wir können Inhalte besser ausspielen. Und das ist nicht nur für junge Menschen interessant, sondern das wissen wir auch schon relativ lange. Ich erinnere mich an eine Studie der Berliner Opernhäuser schon so um 2007, 2008 rum, die sich mal näher angesehen haben, wie sind denn die Besucher dort in den Opernhäusern technisch ausgestattet. Und wir sprechen noch von Zeiten, in denen man ins Internet über ein Modem kam, das dann so piep, 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 piep gemacht hat. Und da war schon klar, dass das eine Zielgruppe ist bei uns in der Kultur, die eigentlich sehr gut ausgestattet ist. Und das erlebe ich jetzt auch, dass auch ältere Menschen sehr offen sind, sehr technisch affin sind. Die einen sind halt auf Instagram, die anderen sind auf Facebook. Aber wenn ich eine Pre-Show-Mail schicke und sage, liebe Anna Kleeblatt, in 3 Tagen kommst du zu mir in eine Vorstellung, schau hier mal im Podcast rein, was sich der Regisseur dabei gedacht hat, dann ist es etwas, was wirklich für alle zugänglich ist und sehr unterstützend wirkt darauf, dass es ein gutes Besuchserlebnis gibt und dass die Menschen noch mehr verstehen, was passiert auf der Bühne und sich noch besser vorbereiten können.
Mit der Pre-Show muss ich jetzt nochmal nachhaken, wie ist das jetzt genau gemeint?
Viele Kulturbetriebe haben mittlerweile die Möglichkeit, dass sie 3 Tage vor einer Veranstaltung aufgrund der Informationen, die sie im Ticketing haben, also ich weiß, dass du zum Beispiel vor 4 Wochen ein Ticket gekauft hast und kann dir deshalb eine E-Mail zuschicken, mit der ich dich auf deinen Besuch vorbereite. Und im besten Fall steht da eben nicht nur, lieber Sebastian Flecker, schön, dass du in 3 Tagen zum Faust kommst, sondern im besten Fall steht da eben auch drin, schau mal, was ist das Grundkonzept der Regie oder was ist der Kontext. Letztlich ist es nicht nur ein Servicegedanke, damit du richtig parken kannst und in der Theatergastronomie was vorbestellst, sondern ich habe an vielen Häusern so eingeführt, dass es darum geht, dass ich eine Erwartungshaltung definiere, die ich dann erfüllen kann. Oder eben auch manchmal Informationen dem Publikum an die Hand geben kann, die sich vielleicht nicht sofort erschließen in der Inszenierung. Ein gutes Beispiel ist, Martin Kuscher hat bei seiner Inszenierung von Macbeth an der Bayerischen Staatsoper vor vielen Jahren der Hexen als Kinder inszeniert und bezog sich damit auf einen Horrorfilmklassiker. Wenn man jetzt so wie ich nicht wirklich firm ist bei den Horrorfilmen, dann war das sehr schwer verständlich. Und da gibt es eben so manchmal in der ein oder anderen Inszenierung so einen kleinen Input und Hinweis, den man dann geben kann. Oder manchmal auch Hinweise, dass vielleicht jemand im Publikum sagt, oh, das ist vielleicht doch nicht das Richtige für die 5-jährige Enkelin, die man mit in die Vorstellung nehmen möchte. Und dann kann man eben schon sehr frühzeitig das Publikum nochmal drauf vorbereiten oder gegebenenfalls auch die Möglichkeit geben, dass jemand sagt, ja, da gehe ich vielleicht lieber ohne Enkelin.
Meine Frage mit den neuen Medien und mit der Jugend zielt ja ein bisschen auch darauf, man redet oft von der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne, die bei uns allen vielleicht ein bisschen weniger wird, aber im Theater sitzt man dann doch 3 Stunden und hört sich und zieht sich da was an. Wie ist das aus deiner Beobachtung?
Du meinst, wie passt es zusammen, dass man einerseits so eine kurze und andererseits so eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat?
Ja, oder dass einfach ja vielleicht für die Jugendlichen, die jetzt auch mit Social Media aufwachsen, kurzen TikTok-Videos, wie man die in Formate eben bekommt, die einfach an die 3 Stunden dauern oder länger.
Aus meiner Perspektive auch der Mama eines 6-Jährigen, glaube ich, geht es darum, sehr frühzeitig daran zu führen und den Zauber, den das Live-Erlebnis hat, frühzeitig die Menschen in Kontakt damit zu bringen. Ich fand es ganz interessant, dass ich vor einem halben Jahr habe ich eine Schuldirektorin, die quasi die Eltern der ABC-Schützen der kommenden erzählen hören, dass sie gesagt hat, versuchen Sie den Medienkonsum Ihrer Kinder einzuschränken, denn sonst haben wir in der Schule nichts mehr entgegenzusetzen. Denn ich kann als Lehrer nicht konkurrieren mit einem YouTube-Video oder ähnlichen Dingen. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir konkurrieren, aber ich glaube, wer dieses Live-Erlebnis frühzeitig kennenlernt, der weiß, dass das nicht damit gleichzusetzen ist mit dem, was ich jetzt in den Medien konsumiere und kann das, glaube ich, auch unterscheiden. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, also ich gehe oft mit meinem Sohn ins Theater und wir nehmen auch öfter mal andere Kinder mit oder auch ins Konzert und das ist schon sehr unterschiedlich, wie sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne von den Kindern ist. Ist aber, glaube ich, was man wunderbar trainieren kann und Wir haben glücklicherweise auch ja sehr viel Programm und Angebote für Kinder und Jugendliche, die dann auch die Kinder jeweils abholen in der Situation, in der sie gerade sind und vielleicht in der Aufmerksamkeitsspanne, die sie gerade gut verdauen können.
Und auch bei Erwachsenen ist es ja unterschiedlich.
Auch da, also muss man auch sagen, ich habe so manchen Vorstandsvorsitzenden in einer Premiere 3 Stunden lang E-Mails schreiben sehen. Ja, also da weiß man auch nicht genau, wie es mit der Aufmerksamkeitsspanne her ist.
Du hast es vorher schon gesagt, das Faust-Festival war ein partizipatives Festival. Da bist du eine große Verfechterin davon. Und so ein partizipatives Festival beginnt nun auch in wenigen Tagen in München, und zwar das Bach-Fest. Wie kam es genau dazu und was verbindet denn eigentlich den großen Leipziger Komponisten Johann Sebastian Bach mit der bayerischen Hauptstadt?
Also es kam so, dass Hans-Jörg Albrecht, langjähriger Leiter des Münchner Bachchors, der schon viele Jahre die Idee hatte, ein Bachfest in München zu machen, auf mich zukam und gesagt hat, Mensch Anna, in 2025 feiert das erste Bachfest in München, damals 1925, seinen 100. Geburtstag. Hättest du nicht Lust, dass wir jetzt hier nochmal dieses Jubiläum mit so einem partizipativen Ansatz feiern? Und ich fand das eine ganz interessante Idee, denn ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal Musik von Johann Sebastian Bach gehört, egal ob bewusst oder unbewusst. Und nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen in sein Universum, das fand ich ganz spannend. Der partizipative Ansatz bietet halt immer auch die Möglichkeit, der sich ganz neue Wege nochmal sieht, es zu tun. Also sei es zum Beispiel im Orgelmarathon, den Ort wechsle und unterschiedliche Interpreten, unterschiedliche Instrumente erlebe. Oder wir haben so eine VR-Geschichte, da kann man in der Himmelsburg sitzen, der Kirche, in der Bach selber gearbeitet hat und mit Virtual Reality-Brille und auch audioakustischem Design das erleben, wie er sich wohl gefühlt hat. Und ich glaube, das sind gute Wege, um eben auch jüngere Generationen an seine Musik wieder heranzuführen. Und für mich selber, ganz subjektiv, ist es so, dass wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gern meine Hirnströme sortieren, dann lege ich immer Bach zu Hause auf. Denn wenn ich die ersten Takte der Goldberg-Variation höre, dann habe ich so das Gefühl, die Synapsen in meinem Kopf, die sortieren sich alles. Machst du richtig klack, 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 klack. Und mit jedem Takt reiht sich das und strukturiert das wieder und bringt viel Ruhe in mein Leben.
Und vielleicht erklärt man den Ansatz nochmal. Also es gibt ja Festivals, die einfach von einer Stelle programmiert sind und da kann man dann die Konzerte besuchen. Aber ein partizipatives Festival ist ja was anderes, eigentlich wo jeder auf unterschiedliche Art und Weise mitmachen kann.
Genau. Also es ist so, dass nachdem wir die Idee besprochen haben, Hans-Jörg Albrecht und ich, aber auch ganz früh die Stefan Jenke vom Gasteig, die Geschäftsführung, mit dazu kam, haben wir ganz viele Partner aus München und Umgebung eingeladen und kundgetan, dass ist das Thema, das ist der Zeitraum, mein Feedback eingeholt, denn es ist so, dass wir selber keinerlei Veranstaltungen veranstalten, also wir machen kein Konzert selber, dafür haben wir auch kein Budget, sondern wir generieren, akquirieren Budgets, damit die Veranstaltungen von allen gemeinsam kommuniziert werden können. Und auch da war es wieder so, dass wir verschiedene Partner proaktiv angesprochen haben, andere kamen auf uns zu, das führt dann manchmal so eins zum anderen. Und so entsteht ein sehr, sehr buntes Programm, bis hin dazu, dass wir jetzt neben dem Festivalzentrum im Gasteig HP8, wo man auch sehr viel Bach erleben kann, auch Singalongs, zu Bach tanzen kann, also ganz wunderbar, auch ein Festival-Café dieses Mal haben im Café Luitpold in der Brienner Straße, wo man jeden Tag 2 kostenfreie Konzerte erleben darf.
Dann hast du jetzt eigentlich auch schon einen Tipp gegeben, was man besuchen kann, sollte. Oder gibt es für dich noch ein besonderes Highlight?
Ich finde, es gibt ganz viele Highlights. Das ist wirklich immer schwierig, weil es sind fast 300 Veranstaltungen von 100 oder mehr als 100 Veranstaltern derzeit. Also ich glaube, besonders spannend ist schon das Eröffnungswochenende gleich, bei dem wir, der Hans-Jörg Albrecht wird ein Konzert machen in der Allerheiligen Hofkirche. Es gibt Meinolf Brüser zu erleben gleich zweimal. Das ist ein Herr aus Berlin, der ganz neue Forschungsergebnisse zu Bachs Schaffen entdeckt hat, die sehr kontrovers diskutiert waren. So kontrovers, dass seine erste Veröffentlichung im Buch, glaube ich, nach 8 Wochen vergriffen war und gleich nochmal aufgelegt werden musste. Es gibt das Bachwerk Vokal aus Salzburg zu hören. Unser offizielles Eröffnungskonzert ist mit dem Winsbacher Knabenchor und dem Freiburger Barockorchester am 2. November im Gasteig HP8. Also da gibt es wirklich schon gleich ein Feuerwerk zum Auftakt. Und ich glaube, das zweite Highlight für mich ist schon der Orgelmarathon. Das heißt, am 8. und 9. November, 2 Tage lang, kann man in Summe 19 Konzerte erleben und einfach wirklich voll eintauchen. Die sind alle kostenfrei. Also das war uns auch wichtig, dass es möglichst zugänglich ist, dass man, egal ob jung oder alt, Klassik erfahren oder nicht, da kann man auch einfach mal eine halbe Stunde in ein Konzert gehen und wieder rausgehen und einfach mal sozusagen mit dem Ohr ins Bachsche Universum kurz reinlauschen. Und wenn es was für einen ist, dann kann man das noch weiter genießen. Es gibt noch viele andere Konzerte von Knabenchören, viele kleinere Besetzungen. Ton Koopmann, ein wirklich international renommierter Bach-Spezialist, wird kommen. Es gibt noch ein paar Konzerte auf Bayern verteilt, wo besondere Orgeln bespielt werden. Also ein ganz, ganz buntes Programm. Es findet sehr viel auch in den Kirchen statt, die ein tolles musikalisches Programm beigetragen haben. Man kann alle großen Messen von Bach hören. Also ja, ich weiß kaum, was ich mehr empfehlen soll oder weniger empfehlen soll. Man findet alles auf der Website und kann sich da ein wunderbares Programm zusammenstellen.
Du hast es schon gerade gesagt, man muss ja auch viele Leute ins Boot holen, auch die Politik. Und du hast ja auch eine Initiative mitbegründet, die Kulturzukunft Bayern. Worum geht es da genau? Und es betrifft ja nicht nur die Stadt, sondern eben auch die ländlichen Gegenden.
Ein Jahr vor der letzten Landtagswahl in Bayern habe ich gemeinsam mit mehreren Freundeskreisen und Fördervereinen in Bayern die Kultur fördern, die Initiative Kulturzukunft Bayern gestartet. Dr. Markus Michalke und ich sind Sprecher dieser Initiative. Und wir haben das gestartet, weil wir der Politik klar machen wollten, eben im Wahlkampf, wie wichtig uns als Bürger das kulturelle Leben in Bayern ist. Und dass wir uns erwarten, dass die Politiker, die uns vertreten, die unser gesellschaftliches Leben gestalten, der Kultur und ihrer Bedeutung entsprechend Raum einräumen. Und mittlerweile sind es ungefähr 40 Freundeskreise und Fördervereine aus ganz Bayern und circa 20.000 Mitglieder, die dahinter stehen. Und wir machen dort viele Aktivitäten. Also jetzt im Dezember wird es wahrscheinlich die nächste Veranstaltung geben. Wir haben schon viele Veranstaltungen gemacht, häufig uns mit Minister Blume ausgetauscht. Das Thema Kulturbauten in Bayern ist ein großes Thema, ein ja, schwergewichtiges Thema. Da geht es um sehr viel Geld und da treten wir dafür ein, dass wir eben nicht nur sanieren, sondern dass wir modernisieren, dass wir Prozesse und Akteure etablieren, die nicht so lange warten, bis unsere Kulturbauten zusammenfallen, sondern frühzeitig darüber nachdenken, welche Aufgaben haben die im kulturellen Leben der Stadt, des ländlichen Raums und wie schaffen wir eine Situation, dass wir die gut und erfolgreich modernisieren können, entsprechend der Bedürfnisse, die die Bürger haben, aber auch entsprechend der Bedürfnisse, die wir in der jeweiligen Kunstform in der Zukunft vorfinden.
Dann ist natürlich auch das Konzerthaus München auch ein Thema, was bei euch eine Rolle spielt.
Auch das Konzerthaus ist natürlich ein Thema. Wir als Bürger, als Bayern, haben seit vielen Jahren einen gültigen Erbpachtvertrag, der vorsieht, dass dort ein Konzerthaus gebaut wird im Münchner Werksviertel. Und das ist in einer Stadt wie München die einzige Stadt weltweit mit 3 Spitzenorchestern, mit 7 Berufsorchestern. Ist natürlich das Thema Kultur schon ein wesentliches Asset. Ja, wir haben noch viele andere Kunstschätze, aber ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn wir uns anschauen, wie München wächst, ja, auch welche Bedeutung die Wirtschaft hat für München, und da darf ich Oliver Bethe zitieren, den Chef der Allianz, der sagte, ein Spitzenwirtschaftsstandort ohne Spitzenkultur ist undenkbar, wenn wir die High Potentials für uns gewinnen möchten. Und wenn wir uns andere Orte ansehen, dann sehen wir, dass wenn man Menschen für die Kultur gewinnen möchte, ist ein neuer Kulturbau eine hervorragende Idee. Weil egal ob jung oder alt, jeder möchte dann natürlich gern mal gewesen sein. Und insofern ja, ist auch das Konzerthaus sicherlich ein Anliegen. Wobei sich die Initiative eher übergeordnet, also sie kümmert sich nicht sozusagen um Partikularinteressen, sondern wirklich übergeordnet darum, dass das kulturelle Leben in Bayern von der Politik gesehen und gefördert wird.
Hamburg war ja zum Beispiel Elbphilharmonie, all die ganzen Debatten um die Finanzierung ein bisschen belächelt wurden und dann war die Öffnung und dann ist es ja total schnell populär geworden.
Ja, und das Interessante in Hamburg ist zum Beispiel, was man nicht weiß, weil es nicht so öffentlich ist, aber die Hamburger haben in der Zeit, in der sie die Elbphilharmonie gebaut haben, auch ganz viel in Musikschulen und in viele andere Kulturstätten in Hamburg investiert, um eben nicht nur dem großen Leuchtturm viele Ressourcen zuzuordnen, sondern der Kultur im Allgemeinen. Also das gab es eine große Strategie dahinter, dass man in vielen Stadtteilen Kulturzentren zugänglich macht, damit die Begegnung möglich ist, aber auch das Kulturschaffen, das kreative Sein miteinander dort möglich ist.
Du hast vorher schon ein bisschen, haben wir schon unterhalten über Social Media, online und so. Welche Rolle spielt Social Media jetzt in deinem Genre und auch persönlich für dich als selbstständige Kulturmanagerin? Ist es ein wichtiges Feld?
Also Social Media ist aus dem Multi-Channel-Kommunikationsalltag nicht wegzudenken. Und über Social Media erreichen wir natürlich wahnsinnig viele Menschen. Wir erreichen die Menschen in Echtzeit. Ich glaube, es ist schon wahrscheinlich 10, 12 Jahre her, da habe ich es mir ausgerechnet, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen in München und Umgebung die FAZ lesen und das Feuilleton lesen und wie viele große Kulturinstitutionen mit ihrem Social-Media-Account Menschen sofort erreichen, dann gibt es schon so Break-Evens, wo wir sehen, wir sind über Social Media so eng in Echtzeit mit den Menschen verbunden. Das ist großartig. Auch die Inhalte, die wir da vermitteln können. Wir können über die Social-Media-Kanäle auch sofort Links setzen, um Tickets zu kaufen, um Mitgliedschaften abzuschließen. Also sozusagen barrierefrei, ohne Medienbruch können wir hier wirklich sofort auch diesen Zugang haben. Daher ist es im beruflichen Alltag ein ganz wesentlicher Punkt. In meinem privaten Alltag muss man sagen, ich bin keine große Posterin, sondern mein Privatleben ist eher sehr persönlich und ich denke mir auch oft, gibt gar nicht so viele Sachen, von denen ich persönlich denke, dass ich die jetzt teilen möchte und dass sie so interessant sind, sie zu teilen. Aber im beruflichen Kontext finde ich es natürlich schon auch spannend, als Einzelperson zu sehen, was machen andere. Und für mich ist es dann auch schon ein Informationskanal, egal jetzt ob Instagram, Facebook oder auch LinkedIn, ist schon ein Kanal, auf dem viel Inhaltliches auch zu mir kommt.
Aber du teilst schon auch, habe jetzt hier einen Vortrag gehalten, bin jetzt hier oder...
Da bin ich wahnsinnig schlecht, Sebastian. Also da bin ich eher zurückhaltend. Manchmal denke ich dran und dann denke ich, ah ja, okay, jetzt könnte ich da mal einen Post machen. Aber ich würde sagen, in 80% der Fälle poste ich nichts. Da ist es eher so, dass ich dann entdecke, ah, jemand anderer bedankt sich oder postet das nochmal. Am 11. und 12. November mache ich eine große Konferenz, Audience Success Conference heißt die, im FATCAT, also im alten Gasteig. Und ist eine Fachkonferenz, die richtet sich an Kulturschaffende, spezifisch im Bereich Ticketing, Customer Relationship Management gibt es sehr, sehr viele Vorträge. Und das ist das Moment, wo ich auf LinkedIn dann aktiv bin, um alle zu informieren. Aber auch da könnte man sicherlich noch mehr machen, wie immer.
Man schafft natürlich auch Abhängigkeiten oder einfach Erwartungen auch. Also man sieht es aber Influencern, die so 24/7 aus ihrem ganzen Leben berichten und wo ich denke, Wahnsinn, dürfen sich eigentlich keinen freien, keinen kranken Tag erlauben. Oder sie posten auch Videos aus dem Krankenbett. Auch das, ja.
Also das ist, ich mache ja sehr viel Beratungstätigkeit auch und ich finde, vieles davon braucht auch einfach einen geschützten Raum, wo man nicht kommuniziert. Gleichzeitig, ich habe ja vor 1,5 Jahren auch die Stiftung Kulturzukunft Bayern gegründet und da hat es unser Projekt der Kulturatlas Bayern eine Art LinkedIn-Plattform nur für Kulturakteure, also Menschen, die öffentlich zugängliches kulturelles Angebot in Bayern kreieren, um denen mehr Netzwerkmöglichkeit, mehr Zugang zu Know-how, auch eine KI-geförderte Förderkompass geben, wo ich eben sehr einfach rausfinde, wer wäre der richtige Förderpartner für mein Projekt. Und da ist natürlich Social Media auch ganz, ganz fantastisch, weil wir viele Menschen schnell erreichen, die wir noch nicht persönlich kennen, die aber diese Plattform Kulturatlas dann für sich nutzen können, um eben zu wissen, was hat jemand in Memmingen gemacht, der vielleicht im selben Genre unterwegs ist, was gut lief oder manchmal auch was schlecht lief, wovon ich lernen kann und wo ich mich austauschen kann.
Ja, jetzt haben wir viel über Kultur gesprochen, generell viel über Musik. Und Anne, jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine literarische Frage. Welches Buch liest du gerade und welches Buch würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Aha, eine spannende Frage. Wenn ich keine Fachbücher lese, dann bin ich eine große Krimi-Frau, muss man sagen. Und gerade lese ich aus der Reihe von Martin Walker, der also einen wunderbaren französischen Kommissär hat namens Bruno, den Erstling, denn ich habe viele gelesen in den letzten Jahren, aber den Erstling noch nicht gelesen, das fand ich gerade ganz spannend. Welches Buch würde ich ans Herz legen? Ein Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, das ich besonders bemerkenswert fand, war die Biografie von Vivienne Westwood. Jemand, der eine sehr klare Vision und auch so ein, was will man ausdrücken, für welche Werte steht man und das oft auch gegen Widerstände durchgesetzt hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, also zu sehen, wie sie bis zuletzt sehr klar war in ihrem Standard, in ihrem Qualitätsbewusstsein, auch sehr unnachgiebig und auch als Frau in einer ja, durchaus sehr schwierigen Branche sich da durchgesetzt hat.
Ja, Anna, dann sage ich vielen Dank für die vielen tollen Einblicke in dein Tun und auch in das Kulturleben. Und ja, mehr zu Anna findet ihr in den Shownotes und natürlich auch zum Bachfest in München, das in wenigen Tagen startet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sebastian.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.